Wieder ein gekonnter Spielzug des KSC. Scholl sieht Schmachow. Das 1:0 nach 57 Minuten für den KSC hoch verdient.
Ich war hin und her gerissen damals. Ich hatte viele gute Angebote, unter anderem das Beste aus Frankfurt, die beste Mannschaft hatten in diesem Jahr. Und Bayern München war tatsächlich der letzte Verein, der auf mich zukam.
Ecke Scholl. Wieder Schmachow. Und reicht das 2:0 für den KSC nach 69 Minuten.
Also ich war eigentlich mit Frankfurt einig, mit Dortmund schon sehr weit. Und dann kamen die Bayern. Und natürlich, wenn Bayern München anruft, dann kommst du schon schwer ins Überlegen.
Und Krieg völlig frei, das 3:0 für den KSC nach 75 Minuten. Ein 3:0 gegen den Bayern imponieren, den neuen Club des Mehmet Scholl.
Ich habe meine persönliche Entscheidung getroffen. Und ich bin der Meinung, dass ich nächstes Jahr beim FC Bayern München in einer sehr guten Mannschaft spiele.
Und was denkt ihr, wer hat dem 19-jährigen Durchstarter Mehmet Scholl von Winnie Schäfers wilden KSC wohl bei der Entscheidung geholfen?
Ich hatte dann auf einmal einen Anruf von Lothar Matthäus am Telefon, der damals noch bei Inter Mailand gespielt hat und gerade Weltfußballer geworden war, aber einen Kreuzbandriss hatte, im Aufbau war. Und hat mir quasi Bayern München schmackhaft gemacht und hat gesagt, weißt du, ich traue es dir zu, Bayern München, du musst dir selber aber auch zutrauen. Aber überleg dir das, ich kann dir nur sagen, du kommst in die besten Verhältnisse, zum besten Verein, bester Manager, bestes Team ums Team rum, besser geht's nicht.
Das ist doch komplett irre. Da hockst du daheim, 19 Jahre alt, hast dich gerade in der Bundesliga festgespielt und dann klingelt das Telefon und am Apparat ist Deutschlands bester Fußballer. What?
Mich hat der aktuelle Weltfußballer, den ich im Fernsehen bewundert habe bei der WM 90, angerufen. Mich kleinen Pups aus Karlsruhe. Das hat mir schon geschmeichelt. Und am selben Tag hat er auch noch Franz Beckenbauer angerufen. Und dann war klar, okay, die Bayern haben nicht das höchste Angebot abgegeben. Aber das war mir dann egal. Ich wollte es unbedingt machen.
Die Bayern sichern sich mit Mehmet Scholl mehr als nur ein riesiges fußballerisches Talent. Der freche Mehmet ist auch das perfekte frische Gesicht für einen FC Bayern im Umbruch. Denn zu dieser Zeit findet im deutschen Fernsehen eine Revolution statt. Ab der Saison 92-93 muss man am Samstagabend Sat.1 einschalten, wenn man sich für die deutsche Fußball-Bundesliga interessiert. Die Sportschau ist Old News. Adi Furler ist out, Reinhold Beckmann ist in. RAN ist da. Und wer RAN einschaltet, blickt in ein vertrautes Gesicht. Lothar Matthäus ist zurück beim FC Bayern München. Ich bin's wieder, euer Markus Kafka und ihr hört die 5. Folge von 11 Leben, die Welt von Lothar Matthäus, in der unser Held nach sagenhaften Abenteuern in der Fremde endlich nach Hause zurückkehrt. Aber passt der alternde Star überhaupt noch in diese neue, junge Bundesliga? Gleich zweimal zog es Lothar Matthäus in seiner Karriere zu den Bayern. Und irgendwie drängt sich mir der Eindruck auf, die Zeit in Italien, die großen Erfolge, das hat was mit ihm gemacht. Die 80er waren ja eine sportliche Erfolgsstory, der Fußball stand im Vordergrund. In der zweiten Bayernzeit, da kam er zwar als Weltfußballer und Superstar der Serie A zurück, aber es gab halt übers Sportliche hinaus wahnsinnig viele Störgeräusche. Ich sage nur Tagebuch, FC Hollywood, ihr ahnt, wo die Reise hingeht. In München stand die Zeit während Lothars Italienjahr natürlich nicht still. Zwei Meisterschaften feierten die Bayern ohne ihn. Die Saison 91-92 verlief dann aber so katastrophal, dass an derselben Straße alles auf links gezogen wurde. Da gab's nicht nur die Rückholaktion von Alster Matthäus, sondern auch die sportliche Leitung wurde neu strukturiert. Der Journalist Raphael Honigstein über die richtungsweisenden Veränderungen.
Im Zuge dieser katastrophalen Saison wurde die Alleinherrschaft von Uli Hoeneß etwas modifiziert. Denn sowohl Karl-Heinz Rummenigge als auch Franz Beckenbauer kehrten als Vizepräsidenten in den Club zurück. Und dieses Triumvirat, das sich dadurch ergab zwischen Beckenbauer, Rummenigge und Hoeneß, hat dann in den kommenden Jahren sehr, sehr viel richtig gemacht und eigentlich den Grundstein gelegt, dass der FC Bayern diese Dominanz ausüben könnte, die wir heute gewohnt sind.
Natürlich haben die starken drei auch im Kader vieles richtig gemacht. So kommt zum Beispiel ein technisch versierter, spielfreudiger Jungstar vom Karlsruher SC, der sich noch erinnert, wer ihm in seiner Debütsaison den Kaderplatz weggenommen hat. Ich meine natürlich meinen alten Spezi Mehmet Scholl.
Ich habe das erste halbe Jahr echt Startschwierigkeiten gehabt bei Bayern München, was unter anderem daran lag, dass das ein ganz anderes Niveau war, woran ich mich gewöhnen konnte und anpassen konnte, aber das hat Zeit gebraucht. Und eigentlich in dem Moment, als ich so das Ganze kapiert hatte und so den Fuß in der Mannschaft drin hatte, verpflichtet Bayern München Lothar Matthäus und ich saß auf der Bank. Deswegen hat die Story so einen komischen Beigeschmack, aber jetzt im Nachhinein ulkig eigentlich, weil ich konnte ja von dem Mann so viel lernen, aber ich bin halt erstmal auf der Strecke geblieben.
Kennt ihr den Mann mit den kräftigen Daumen? So nennt Mehmet Klaus Eder den Mann, der von der EM 1988 bis zur WM 2018 30 Jahre lang das DFB-Team betreut hat und dessen Praxis noch heute Anlaufstelle für diverse rehabilitierende Fußballer ist. Unser Redakteur Stefan hat Klaus Eder genau da besucht. Wie war das denn mit Reha-Patient Lothar Matthäus?
Lothar, den hast du immer bremsen müssen. Er war sehr ehrgeizig und man hat den Lothar einfach nicht animieren müssen, sondern jetzt trainier noch ein bisschen was, jetzt mach mal was. Dann war es eher so, Lothar, also nimm mal den Fuß vom Gas, jetzt leg dir mal wieder mal eine halbe Stunde hier das Bein hoch und mal nichts tun. Das hat er dann ja gemacht.
Lothar wurde in Rekordzeit wieder fit. Mehmet Scholl, der den Saisonbeginn auch wegen einer Verletzung verpasste, hat für uns seine ersten Eindrücke des Reha-Monsters Matthäus aus der Erinnerung gekramt.
Kannst du dich dann noch erinnern, wann ihr das erste Mal beide bei einem gemeinsamen Training wart?
Das weiß ich noch gut. Vom Inhalt vom Training weiß ich nichts mehr. Aber man sieht sich ja dann beim Umziehen das erste Mal in der Kabine nackt. Ja, oder mit Handtuch um die Hüfte. Aber man zieht sich halt um und aus. Und dann habe ich mir Lothar angeschaut und habe gesagt, okay, habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Größer, breiter, muskulöser. Aber der Mann war pures Dynamit. Das habe ich aber erst gemerkt. Ich habe gedacht, okay, mal sehen, woher da die Kraft kommt. Aber das war schon eine andere Liga, auch von der Dynamik her. Wenn der angetreten ist, hat es fast hinten den Rasen rausgehauen. So einen Abdruck hatte der. Das war schon besonders.
Trotz erfolgreicher Reha und Comeback am 7. Spieltag gegen Wattenscheid 09 dauert es noch ein paar Wochen, bis Trainer Erich Ribbeck unseren Lothar richtig in die Bayern-Mannschaft integriert. In seiner Biografie beschwert sich Matthäus über die Presse, die wenig zimperlich mit ihm, dem glorreichen Rückkehrer, umgeht.
Natürlich musste ich nach meinen ersten Einsätzen die erwartbaren Kritiken lesen. Comeback misslungen, Matthäus Fehleinkauf, keine Rücksicht, kein Verständnis, keine Fachkenntnis. Die Journalie haute schlicht drauf. Ich habe mich von den Niederlagen, Intrigen und Rückschlägen nie beeindrucken lassen, weil ich immer an meine eigene Stärke geglaubt habe. Wichtig ist doch, dass man im Leben immer einmal mehr aufsteht, als man hinfällt.
Ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie höre ich hier noch immer den 15-jährigen Lothar heraus, der es dem Nachwuchstrainer des Bayerischen Fußballverbandes beweisen will. Von wegen zu klein für einen Profi. Der scheint diese Zweifler irgendwie zu brauchen, das ist sein Benzin. Als diplomierter Küchenpsychologe wittere ich auch Elemente von Kontrollverlust. Die Verletzung an sich liegt außerhalb der eigenen Kontrolle, aber mit den Anstrengungen in der Rehabilitationsarbeit erlangt Lothar dann wieder Kontrolle über seinen Körper, sein Werkzeug.
Also Lothar war immer ein Kämpfer. Also der hat sich nicht irgendwas ergeben, weder dem Schiedsrichter noch dem Ergebnis noch dem Schicksal. Der ist einfach durchgegangen. Also der war ein Viech. Ich meine, im Prinzip war uns allen schon klar, dass er im Training immer mehr gekommen ist, immer näher der Form gekommen ist. Er konnte es samstags noch nicht umsetzen. Ribbeck hat zu ihm gehalten, ihn immer wieder gebracht. Und er war aber noch nicht der Lothar Matthäus, den sich alle gewünscht haben.
Aber ein Lothar Matthäus lässt sich nicht unterkriegen. Nicht von den älteren Jungs auf dem Bolzplatz in Herzogenaurach, auch nicht von den Holländern um Ruud Gullit, nicht von Maradona und eben auch nicht vom Karrierekiller Kreuzbandriss.
Und jetzt gibt es diesen Schlüsselmoment, den werde ich nie vergessen, den wirst du nie vergessen, den wird er nie vergessen. Weil diese großartigen Fähigkeiten waren ansatzweise immer zu spüren. Irgendwann haben wir in Leverkusen gespielt und es gab eine Ecke. Und das war jetzt nicht abgesprochen mit dem Trainer und auch mit ihm nicht. Aber ich habe gesehen, auf ihn konzentriert sich keiner am 16er und habe einfach den Ball unterschnitten Richtung 16er gespielt. So dass, und zwar extra nicht fest, dass er genug Zeit hat, den Ball anzuvisieren. Weil Lothar Matthäus, wenn ein Ball aus der Luft genommen hat, der war drin. Der konnte das.
Der anschließende Eckstoß. Und Lothar Matthäus, was für ein Tor.
Der Schuss, das war so ein Kunststück. Ich glaube, war sogar Tor des Jahres dann.
Korrekt, das war das Tor des Jahres 1992. Lothar zieht nach Ecke von Mehmet Scholl am 14. Spieltag gegen Leverkusen ausgerechnet mit dem operierten rechten Bein per Volley von außerhalb des 16ers ab.
Und ab dem Moment waren alle seine Fähigkeiten wieder da. Es klingt banal, absurd, kitschig, nennen, hast du ein anderes Wort, aber es ist wirklich so. Und das war die Befreiung.
Auf dem Platz ist für den fitten Lothar fast alles wie früher. Er wird Stammspieler, Führungsspieler und macht in seiner Comeback-Saison 8 Tore und 8 Vorlagen. Als alter Hase nimmt er den hochveranlagten Teamkameraden Mehmet Scholl unter seine Fittiche.
Ich war ja schon auch relativ schnöselig in dem Alter und mit meiner flapsigen Art, die hatte ich schon immer, die war früher noch schlimmer. Ich nenne es ja immer Gehirnschluck auf, wie du weißt. Und bin da sehr häufig mit dem Mundwerk angeeckt und das hat aber noch nicht zu der Leistung gepasst, die ich gebracht habe. Und da hat er sehr oft bei mir und auch sehr heftig erzieherisch eingegriffen. Also er hat mir schon ab und zu mal sehr, sehr direkt und laut, auch vor allen anderen, gesagt, jetzt mal husch, husch, zurück ins Körbchen. Da ist dein Platz, jetzt schau zu, wie es eigentlich geht und lerne. Und das empfindest du natürlich als Junge erstmal demütigend und ist auch eine Schmach. Und du verlierst so ein Stück weit auch das Gesicht vor den anderen, weil die Form, wie er es gemacht hat, es war sehr hart.
Ich habe irgendwann auch mal mitbekommen, dass er, keine Ahnung, was er da dir an den Ohren gezogen hat oder ob er dir eine Bockfurze verpasst hat. Aber da muss dann wirklich auch mal richtig geknallt haben, dass du lange nicht mehr, also fast ein halbes Jahr mit ihm gesprochen hast, weil er da auch so ein bisschen, wahrscheinlich so uralte Erziehungsmethoden, ein bisschen übergriffig, handgreiflich geworden ist.
Also handgreiflich, übergriffig ist er nie geworden. Wir standen mal Gesicht an Gesicht und ich war 23, hatte Bayern München einigermaßen ziemlich ordentlich kapiert und gedacht, jetzt muss ich da auch mal mitreden und den Rhythmus mit vorgeben. Und da war dann Lothar sehr, sehr sauer in der Halbzeit. Und Trapattoni hat den Streit mitgekriegt. Wobei ich Streit, weiß ich nicht, so viel bin ich nicht zu Wort gekommen. Ich wurde also im Kopf kürzer gemacht, bin rausgegangen, bin um mein Leben gerannt. Es ist mir aber gar nichts mehr gelungen. Dann. Und das hat Trapattoni gesehen und hat mich ausgewechselt. Und das habe ich ihm lange nicht verziehen. Aber trotzdem hat es ja dazu geführt, dass ich mein Verhalten und meine Rolle auch innerhalb des Teams überdacht habe. Lothar ist ja totales Alpha-Tier. Ich war eher freigeistig, kreativ unterwegs. Und in dem Fall hat quasi ein Freigeist einen Machtanspruch angemeldet. Und dann hat das Alpha-Tierchen sofort gesagt, dich brauche ich für was ganz anderes, du brauchst nicht unseren Job machen.
Auf dem Platz haben die Silberrücken noch das Sagen. Neben dem Platz hat sich die Fußballlandschaft im vereinten Deutschland aber gehörig verändert. Quasi mit der Rückkehr des größten deutschen Stars in die Bundesliga geht auch der Start einer neuen Medienepoche einher. Es geht los mit RAN und RANissimo auf Sat.1 samt Showtreppe und Reinhold Beckmanns total verrückter roter Jeansjacke. Damit wird Fußball zur großen Samstagabendunterhaltung und Fußballer werden Showstars. Fortan werden nicht mehr nur sportliche Belange behandelt, sondern auch alles, was sich rund um die Bundesliga, zum Beispiel im Zwischenmenschlichen, abspielt. Wer die hübschen Spielerfrauen auf der Tribüne sind und wer mit wem gut kann oder eben Stress miteinander hat. Und Stress hat Lothar mit vielen Protagonisten des deutschen Fußballs, besonders in München. In meiner Erinnerung beginnt mit RAN diese von Traditionalisten viel gescholtene Ära des modernen Fußball. Und eine ganz entscheidende Regeländerung hat da auch eine Rolle gespielt. lassen wir uns vom Sportjournalisten und Traditionalisten Christoph Biermann mal ein wenig mehr über die Wende im deutschen Fußball erzählen.
Also 1992 sehe ich ja als großes Wendejahr des Fußballs, wo, wie ich finde, man sagen kann, dass die Ära des modernen Fußballs begann. Ein Beispiel dafür oder ein Indikator dafür ist, dass die Champions League in dem Jahr startete, die ein Riesenerfolg wurde. 1992 wurde auch die Premier League gegründet. Das ist auch so ein Wendepunkt in England gewesen. Ich finde, England ist immer das interessanteste und wichtigste Land für die Großentwicklung des Fußballs. 1992 wurde dann auch die Rückpassregel geändert, was ganz wichtig war für das gespielte Spiel.
Stimmt, die Rückpassregel. Da hat man sich schon so dran gewöhnt, dabei ist die noch gar nicht mal so alt.
Und so eine kleine Regeländerung ist ein irrwitziger Erfolg gewesen, weil alles, was wir heute zum Beispiel an Pressing-Fußball sehen, wäre ohne diese Regeländerung nicht möglich gewesen. Also es hat wirklich sehr zur Dynamisierung des Spiels beigetragen. Und dann landete eben ab der Saison 92-93 in Deutschland die Berichterstattung bei RAN Sat.1. Und die haben ja auch bewusst die ganze Präsentation des Fußballs verändert, haben abgezielt auf ein jüngeres Publikum, haben abgezielt auf ein weibliches Publikum, haben das boulevardisiert. Durch die Kombination von diesen Dingen ist eigentlich diese ganze Dynamik des modernen Fußballs in Gang gekommen, weil dadurch halt auch mehr Geld in den Fußball reingeflossen ist. Und das hat zum Beispiel auch dazu beigetragen, dass dann peu à peu der Fußball sich professionalisiert hat, also auch in der Trainingsarbeit und in den Trainingsbedingungen.
Und wie hat ein über 30-jähriger Lothar in diesen modernen Fußball mit seiner ausufernden Medienwelt reingepasst?
Naja, also Lothar Matthäus war ja der größte Star des deutschen Fußballs zu der Zeit. Und dieser moderne Fußball braucht Stars. Und von daher passte Matthäus da ja wunderbar rein, zudem auch dadurch, dass er ja durchaus öffentlich extrovertiert war. In diese Phase fällt ja auch, dass die Fußballer anfangen zu sprechen öffentlich. Also es ist ja auch interessant. Vorher taten sie das ja kaum mal. Also in den klassischen Berichten der Sportschau gab es hinterher keine Trainer- und Spielerstimmen. Da hat man das Spiel zusammengefasst. Dankeschön, auf Wiederhören, das Nächste. Und das änderte sich ja dann deutlich. Also man wollte ja dann möglichst nah ran. Man wollte die Emotionen mitbekommen. Ja, da gibt es ja dann eben diese legendären Auftritte von Lothar Matthäus zum Beispiel in, ich glaube, beim Spiel in Karlsruhe, wo er dann so ausrastet über den Schiedsrichter und so.
Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns, der Freistoß, der keiner war, der pfeift doch alles gegen uns.
Das war dann in diesen frühen Jahren, war das auch wild und irgendwie, die mussten auch alle damit noch umgehen lernen. Aber in seiner Emotionalität und Wildheit hat Lothar Matthäus da durchaus sehr, sehr gut dazu gepasst.
Aber nicht nur RAN verändert zu dieser Zeit die Medienlandschaft rund um den Fußball. Es ist auch immer noch die große Zeit der Jugendzeitschrift Bravo. 1994 kommt auch noch die Bravo Sport dazu. Einer der ersten kompatiblen Teenie-Stars ist Mehmet Scholl. Der ist jung, smart und witzig, kommt bei den Kids super an und steht für frisches, unbekümmertes Fußballspielen. Er kann uns sagen, wie sich damals der Medienzirkus angefühlt hat und was es für den Teamspirit bedeutet hat, wenn Spieler ihre Streitereien nun öffentlich austragen können.
Ich habe natürlich weder die Dimension noch die Zukunft dieser neuen Berichterstattung überreißen können. Für mich war das halt ein Spiel, das ich mitgespielt habe. Aber welche Ausmaße das annehmen wird und könnte, da hatte ich überhaupt keine Ahnung von. Also da war ich sehr naiv. Oder einfach gab es Leute, die das geahnt haben, wo es hingeht. Ich habe es nicht geahnt. Und Lothars Draht zu den Medien war auch völlig zu Recht gut. Mit der einen Zeitung sehr eng, mit der Bild-Zeitung. Mit den anderen aber auch nicht schlecht. Und Lothar war jemand, dem hat man zugehört. Der hatte eine Meinung, der hatte eine Haltung, der hatte Ecken und Kanten, ist auch mal übers Ziel hinausgeschossen. Aber aufgrund dieser fußballerischen Leistung hatte er sowieso überall eine Sonderstellung und auch völlig zu Recht. Und das wusste er aber auch.
Weil du vorher gesagt hast, Lothar ein totales Alphatier. Davon gab es ja in der Mannschaft ein paar, was ja bestimmt auch mal so zwischen bestimmten Spielern zu Beef und Reibereien geführt hat. Gab es da so Konfliktparteien innerhalb der Mannschaft, die man total mitbekommen hat?
Es gab ja auch Alpha-Tiere, die sich total respektiert und gemocht haben. Auf dem Platz, von ihrer Art her, von ihrem Anführertum her, Effe mit Kahn zum Beispiel oder Lothar, der war so dominant, der hat eigentlich auch keinen zweiten Machtmenschen neben sich gebraucht, aber Wouters war mächtig, Helmer war mächtig, Aumann hatten wir hinten drin, der ein Bayern-Urgestein war. Also da war schon oft Einigkeit da. Ja, interessant war es immer, wenn die Mischung nicht gestimmt hat. Ja, wenn wir zu viele Häuptlinge hatten, war es nichts. Zu viele kreative Freigeister war es nichts. Und zu viele, die gleich sind, also quasi, wo das ganz Spezielle fehlt. Nochmal, keine Kategorie ist besser als die andere. Alle sind gleich wichtig. Aber wenn dieses Mischverhältnis nicht stimmt, dann haben wir Probleme. Ja.
Ich hatte damals im weiteren Verlauf auch manchmal das Gefühl, dass diese Konflikte, die sonst innerhalb der Mannschaft bleiben, eigentlich sogar in der Kabine bleiben, dass die jetzt so mit dieser neuen Zeitrechnung teilweise auch über die Medien gespielt wurden. Dass man halt erfahren hat, so was für ein Problem Helmer mit Matthäus hat, zum Beispiel, was man vorher nie erfahren hätte. Hattest du das Gefühl, dass die Spieler teilweise so die Regeln noch nicht kannten und so ein bisschen da den Boulevardmedien in die Falle gelaufen sind?
Natürlich waren wir alle auch noch nicht so weit, da den Durchblick zu haben, was da passiert. Also, dass beim FC Bayern auf einmal die Wände Ohren haben.
Zur Erinnerung, Lothar hat in seiner Comeback-Saison etwas Zeit gebraucht, um Tritt zu fassen, aber immerhin mit den Bayern unter Erich Ribbeck die Vizemeisterschaft 1993 geholt. Oder besser gesagt, die Meisterschaft knapp verpasst. Thomas Helmer verrät uns, warum der Titel verspielt wurde. Den ehemaligen Nationalverteidiger und heutigen TV-Moderator haben wir in Hamburg getroffen, bei Kaffee und Wasser.
Wir haben da auch rechtfertigt die Meisterschaft verspielt. Werder ist ja dann Meister geworden in dem Jahr. Weil wir im Wintertrainingslager auf Gran Canaria haben wir fast gar nicht trainiert. Wir hatten einfach nichts drauf in der Rückrunde. So. Also da waren andere Sachen wichtiger, so hatte man das Gefühl. Aber trainiert haben wir von der Woche, glaube ich, 4 oder 5 Tage und so kommt einmal gespielt und der Rest war dann eben,
was man halt so macht.
So, was man so im warmen Land macht. Ne? Also deswegen. Ja, zu dem Zeitpunkt weißt du es natürlich auch selbst nicht. Oder willst es auch nicht so wahrhaben. Bist du auch ganz froh, Mann. Aber ab der Rückrunde war dann der Wurm drin. Die Hinrunde war ja noch gut. Wir haben, glaube ich, die ersten 5, 6 Spiele haben wir gewonnen. Ich glaube, am Stück auch. Ich habe sogar im linken Mittelfeld angefangen. Mach mein erstes Tor in Uerdingen, haben wir mit 3-0 gewonnen oder was. Es lief eigentlich so ganz, gar nicht so schlecht. Aber die Rückrunde war dann eben desaströs. Und Werder kam immer näher und hatte einen Lauf. Und die hatten auch die Motivation, uns natürlich da nicht Meister werden zu lassen.
Lothars Comeback-Saison endet also nur mit der Vizemeisterschaft hinter Otto Rehhagels Werder Bremen. In der folgenden Saison, 93-94, muss Ribbeck im Winter nach 8 Siegen, 8 Unentschieden und 4 Niederlagen gehen, um nicht noch eine Meisterschaft zu verpassen. Und so wie in späteren Jahren immer bei Jupp Heynckes das Telefon klingelt, wenn in München mal wieder kurzfristig ein Trainer her muss, so ist zu dieser Zeit Franz Beckenbauer der Einspringer Nummer 1. Er macht Lothar gleich zum Kapitän und holt mit 9 Siegen, 2 Unentschieden und 3 Niederlagen die Meisterschaft mit 1 Punkt Vorsprung vor Kaiserslautern. Bei denen spielt mittlerweile ein gewisser Andreas Brehme. Auch der hat den Weg zurück in die Bundesliga gefunden. In dieser Saison steht unser Lothar 33 Mal auf dem Platz und zwar als Libero. Wenn ihr euch heutzutage die Mannschaftsaufstellungen anschaut, dann ist in der Abwehr meist eine Dreier-, Vierer- oder Fünferkette aufgestellt und es wird im Raum verteidigt. Das ist der große Unterschied zu früher. Da hat man mit 2 oder 3 Manndeckern und einem Libero gespielt. Das Wort Libero kann man aus dem Lateinischen herleiten, denn liber heißt frei. Der Libero ist also der freie Mann, der helfen muss, wenn einer der Manndecker seinen Mann verloren hat. Ein Libero à la Beckenbauer oder Matthäus war auch in der Vorwärtsbewegung ein freier Mann, hat aus der Abwehr heraus das Spiel mit langen Pässen aufgebaut, das Tempo diktiert und sich immer wieder mal nach vorne eingeschaltet. Der ehemalige Mittelfeldstratege Matthäus ist ein Libero erster Güte geworden. Denn er hat die gefühlt 8 Liberos im Kader verdrängt, die alle Klaus Augenthal ersetzen sollten, zum Beispiel Olaf Thon, Jan Wouters oder Thomas Helmer, der als Libero vom BVB gekommen ist.
Ja, das wurde mir versprochen von Erich Ribbeck. Das war fast Bestandteil des Vertrages sozusagen oder der Vereinbarung. Und dann hat Olaf Thon gespielt. Das war auch lustig. Wobei Olaf auch erst, glaube ich, mal, er musste erst linker Verteidiger spielen. Das war auch eine Position, die hat er nie in seinem Leben vorher gespielt. Also es war absurd eigentlich. Gut, ich konnte ja auch Innenverteidigung spielen oder Manndecker damals noch. Das war nicht das Problem. Aber es war eigentlich, weil es diese Position in Dortmund hatte, ich hatte eigentlich aus der sportlichen Sicht eine herausragende Position in Dortmund. Die gibt man nicht so einfach auf, auch nicht für Bayern München. Aber damit ist so fest versprochen, da habe ich natürlich dran geglaubt.
Hoffen wir mal, dass Thomas Helmer sich schnell mit der neuen Rolle angefreundet hat. Denn bis zum gemeinsamen Abschied aus München 1999 machen sie mehr als 180 Spiele Seite an Seite. Für den FC Bayern und die Nationalelf. Da muss man sich arrangieren.
Ich hatte mit Luther sowieso, also auf dem Feld, nie Probleme, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also auf Luther konnte man sich immer verlassen. Wir haben das oft gehabt. Wir haben ja noch teilweise mit klassischem Libero gespielt, ne? Und entweder hat er, je nachdem wer angeschlagener war von uns beiden, hat mir der andere gesagt, du musst mir den Rücken frei halten oder umgekehrt. Und das hat fast immer funktioniert. Also auch außerhalb des Platzes. Luther ist einer der zuverlässigsten Menschen, die ich kenne.
Soweit die mannschaftsinterne Sicht. Wir haben Journalist Raphael Honigstein mal gefragt, wie stark der Impact von Lothar als Libero war. Hat er die Bayern von hinten heraus zu alter Stärke geführt?
Lothar Matthäus wurde bis zur Ankunft von Jürgen Klinsmann ein paar Jahre später wirklich zu der entscheidenden Figur beim FC Bayern, in einer Art und Weise, die er vor seinem Wechsel zu Inter Mailand nicht so wirklich wahrnehmen konnte. Er kam aber dann eben mit der Reputation eines Weltspielers, eines Weltmeisters und auch persönlich reifer aus diesem Italien-Intermezzo zurück und hat dann wirklich die Geschicke beim FC Bayern auf dem Platz ganz klar dominiert in den nächsten Jahren.
Die Libero-Rolle wirkt für Lothar karriereverlängernd, da er nun nicht mehr von Strafraum zu Strafraum Kilometer fressen muss. Und als Abwehrdirigent ist er auch nicht mehr so sehr auf die mittlerweile ausbleibende Antrittsschnelligkeit angewiesen, die früher seine Stärke war. Gleichzeitig zeigt sich aber, dass der deutsche Fußball die Entwicklung hin zur Viererkette und Raumdeckung etwas verschlafen hat. Damit sind wir erneut bei der Nationalmannschaft. Im November 1993 holt er sich im Freundschaftsspiel gegen Brasilien mit Länderspiel Nummer 104 den Titel des Rekordnationalspielers von seinem väterlichen Freund Franz Beckenbauer. Den würdigt er im anschließenden Interview mit dem Kicker.
Franz Beckenbauer hätte mehr Länderspiele, wenn er nicht nach Amerika gegangen wäre. Für mich war es leichter, den Rekord zu erreichen, weil heute mehr Länderspiele ausgetragen werden. Franz ist auch für mich die Lichtgestalt des deutschen Fußballs. Er bleibt die Nummer eins. Er ist der Kaiser. Und wer rüttelt schon an des Kaisers Thron?
Wenn Lothar jemanden in seiner Welt fußballerisch über Lothar Matthäus einordnet, dann ist das schon eine besondere Auszeichnung, oder? Zu Berti Vogts, Beckenbauers Nachfolger als Bundestrainer, ist das Verhältnis nicht so innig und vertrauensvoll. Der Berti Vogts, der einst den 18-jährigen Lothar bei Gladbachs Manager anpries und in der U20-Nationalmannschaft trainierte. Doch jetzt ist das Verhältnis eher angespannt, weil er Lothar eine zu große Nähe zur Springerpresse unterstellt. Und dafür muss er nicht mal besonders paranoid sein, wie Lothar ihn im Nachhinein bezeichnet. Für den Bundesberti ist außerdem das Team der Star und nicht der Lothar. Daher bespricht er auch weder Aufstellung noch Taktik mit Kapitän Matthäus. Ganz anders, als es Teamchef Franz Beckenbauer noch getan hat. Man kann als Außenstehender schwer beurteilen, ob Berti Vogts recht hatte, misstrauisch gegenüber Lothar und seinen Presse-Connections zu sein. Ich finde, da gibt es schon gute Gründe. Sagen wir es mal wohlwollend. Vielleicht will Lothar den Kollegen von der Presse einfach helfen, ihren Job gut zu machen. In einem Spiegelartikel von Matthias Geier aus dem Jahr 2000 kann man über dieses pressefreundliche Verhalten Folgendes lesen.
Öffentlichkeit war für den Sohn eines Hausmeisters immer ein Wert an sich. Das war schon so, bevor er seine Verlobte Silvia heiratete. Am Swimmingpool im Mannschaftshotel kam er der zarten Anfrage eines Fotografen mit der Bemerkung nach, so Schatz, jetzt nochmal mit Zungenkuss für die Herren von der Presse.
Lothar fühlt sich quasi verantwortlich dafür, dass die Herren und Damen gute Bilder kriegen, gute Schlagzeilen, wenn die sich schon die Mühe machen, damit Kameras anzurücken. Die Medien haben ja auch seine Nähe gesucht und teilweise wurde er da auch ein bisschen ausgenutzt oder ist selbst so ein bisschen naiv an die Sache rangegangen. Also so mit der Bild ins Bett zu gehen, das ist halt immer ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert. Und wenn es bei Bayern Unruhe gab und auch bei der Nationalmannschaft, dann war sein Name immer der erste, der gefallen ist, wenn irgendwelche Intrigen, irgendwelche Kabineninterne ausgeplaudert wurden. Er muss natürlich auch abliefern bei der Bild, damit er sich da seine Freunde erhält. In seiner Biografie behauptet Matthäus natürlich, er habe in der Presse nie Teamkameraden und Trainer in die Pfanne gehauen. Einige seiner Kollegen sehen das vielleicht anders. Was sagt denn Thomas Helmer?
Das fing ja immer noch an, dass man bei uns dann in der Kabine lag die TZ, die AZ und die Bild. Ich meine, alles Boulevard damals, ja? Oder immer noch. Und jeder musste natürlich irgendwas bringen und jeder hatte dann sein, wie du schon sagst. Und das war klar. Ganz oft kam auch Jürgen zu mir und sagte, ey, hast du wieder gelesen, was in der Bild steht? Und bei der Nationalmannschaft war es teilweise auch so, dass Bertie Fuchs ja auch zu mir kam. Hast du die Ausstellung weitergegeben? Nee. Also das artete schon fast so ein bisschen, also das Wichtigste war, rauszufinden, wer jetzt irgendwas vielleicht einem Journalisten gesagt hat oder nicht.
Mehmet Scholl.
Und das ist ja heute nicht anders. Heute sollen Dinge nicht rauskommen, was weiß ich, die Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft bei einer EM oder so soll nicht rauskommen. Dann erzählt es ein Spieler seinem Vater am Telefon, wie abends gespielt wird. Der Vater erzählt es dem Freund, der Freund. Und dann nimmt es so seine Runde. Also heutzutage bleibt eigentlich fast nichts mehr geheim. Geht auch gar nicht mehr.
Es ist mal wieder WM-Fieber. Während die EM 92 noch ohne den verletzten Anführer Matthäus stattfindet, steht er 1994 trotz der persönlichen Differenzen mit Vogts als Kapitän im Kader für die WM in den USA. Im Team 94 befinden sich noch ein Dutzend teilweise zu alte Weltmeister von 1990. Neben Lothars speziellen Freund Jürgen Klinsmann erheben längst noch mehr Spieler Führungsanspruch, wie eben Thomas Helmer oder Stefan Effenberg. Von den ganzen ostdeutschen Kickern, die uns noch auf Jahre hinaus unbesiegbar machen sollten, sind nur Stürmer Ulf Kirsten und Mittelfeldstar Matthias Sammer übrig. Für die deutsche Öffentlichkeit steht das Team jedoch ganz oben in der Favoritenliste. Und Lothar hat angeblich geplant, nach dem Erreichen des Finales zurückzutreten. Zum Finale und zum Rücktritt soll es nicht kommen, denn Bertis Buben sind keine Einheit und wollen ihrem Anführer Lothar Matthäus nicht so recht folgen. Und wisst ihr, wer mir das verraten hat? Klaus Meine. Ja, genau, der von den Scorpions. Der war nämlich im Teamquartier vor dem Eröffnungsspiel. Dazu muss man wissen, dass die Nationalmannschaft mit den Scorpions den Song No Pain, No Gain aufgenommen hat. Die Scorpions habe ich in meiner Tätigkeit als Musikjournalist etliche Male interviewt und mit dem Klaus Meine bin ich immer sehr gut ausgekommen. Und bevor er jetzt fragt, ja, er hatte natürlich seine Signature-Mütze auf. Und er konnte sich bestens an den Abend mit der Nationalmannschaft erinnern.
Wir waren auf Tour in den USA und hatten vor diesem Spiel oder danach ein Konzert in Chicago. Und wir waren also ganz in der Nähe und von irgendwo kam dann die Einladung ins Mannschaftsquartier, da eine kleine Jam-Session zu machen. Und das klang ganz spannend und wir hatten alle Bock da drauf, sind dann mit einem Helikopter da eingeschwebt. Und war eine tolle Atmosphäre da. Alle waren schon freudig, freudige Erwartungen und gespannt auf die WM und das Eröffnungsspiel in Soldiers Field in Chicago. Ja, es war toll. All die Spieler, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, Rudi Völler, Breme Effenberg, sogar Olli Kahn war dabei, damals glaube ich noch als zweiter Torwart. Da mit allen zusammen zu sitzen an den großen runden Tischen. Und Bertie Fuchs hat dann irgendwann eine kleine Ansprache gehalten und wir sind dann auf die Bühne und haben gespielt. Und also ging es dann darum, dass die ganze Mannschaft zu uns auf die Bühne kommt und mit uns dann diesen Titel performt. Aber der Einzige, der nicht auf die Bühne kam, war Lothar Matthäus. Der saß an seinem Tisch wie festgenagelt, sodass Bertie Vogt ihm nochmal eine persönliche Einladung aussprechen musste und zu ihm an den Tisch ging und sagt, komm Lothar, jetzt komm du auch mit. Du musst doch auch jetzt mit auf der Bühne dabei sein. Und Lothar hat sich erst ein bisschen gesträubt, aber dann ist wahrscheinlich auch sein Rock'n'Roller-Herz erwacht und er ist dann mit Bertie zusammen auf die Bühne gekommen und hat sich dann der wilden Truppe angeschlossen und wir haben dann wild drauf losgerockt und haben alle eine Menge Spaß gehabt.
Was glaubst du denn, wieso Lothar keinen Bock hatte? Hat er sich geniert?
Oder war ihm das zu albern? Ich glaube, es war so ein bisschen, er war natürlich irgendwo auch der Superstar der Mannschaft. Und das war so ein bisschen so ein diva-mäßiges Verhalten, dass er sagte, ja, den Quatsch mache ich doch nicht mit oder so. Sind aber alle mitgekommen, sogar Olli Kahn war dabei. Und alle haben mit uns da gerockt und haben Spaß gehabt. Und er war halt so ein bisschen, dass er sich zurückgezogen hatte und brauchte eine extra Einladung vom Bundestrainer.
Also wenn man sich das vorstellt, heutzutage wäre sowas undenkbar, dass am Abend vor dem ersten WM-Spiel sowas passiert, ne? Dass eine Band da hinkommt. Und die Fotos, die man davon sieht, da standen ja auch alkoholische Getränke auf dem Tisch offenbar. Also hast du auch wahrgenommen, dass die Alkohol getrunken haben am Abend vor dem ersten Spiel?
Ja, das war dann mehr so undercover, aber der eine oder andere, glaube ich, hatte schon einen kleinen Schuss dabei bei seiner Coke.
Klingt ja doch nach einem ganz gelungenen Abend. Und zum Thema Diva, auch Thomas Helmer kann uns von einem Kapitän Matthäus berichten, der sich gerne bitten lässt.
Aber Lothars Macke natürlich auch immer, das weiß er auch. Es war immer Nationalmannschaft, auch Bayern. Alle da? Nein. Wer fehlt denn noch? Ja, wer denn wohl? Als die Handys anfingen, hat er wirklich in der Ecke gestanden mit dem Handy, hat zu lange gewartet, bis der Letzte ist und dann in den Bus zu steigen.
Es wäre interessant herauszufinden, ob da heutzutage ein Manuel Neuer, ein Thomas Müller oder ein Josh Kimmich als Letzter in den Bus steigt. Aber egal, wer wann in den Bus steigt. Ich wünsche mir, dass die aktuelle Nationalmannschaft vor der EM-Eröffnung 2024 einen zünftigen Grillabend mit Rum-Cola und Live-Rockmusik veranstaltet. Aber die superprofessionellen Auswahlspieler von heute trinken ja alle nix, oder? No Pain, No Gain ist nicht der einzige Song, bei dem unsere tapferen Nationalspieler mitsingen. Sie haben auch noch mit den Village People Far Away in America aufgenommen. Der dazugehörige Auftritt bei Wetten, dass, bei dem 23 Fußballer in 23 verschiedenen Takten versuchen, rhythmisch zu klatschen, ist natürlich ein asynchrones Cringe-Fest erster Güte und ein unbedingter Tipp an euch, mal bei YouTube nachzuschauen. Da wäre ich gern beim Meeting der zuständigen DFB-Abteilung dabei gewesen, als diese Kollabo beschlossen wurde. Insgesamt steht diese WM stellvertretend für den Aufbruch des Fußballs in die Moderne, in die Popkultur und in die USA. Sport als profitables Entertainment zu verpacken, ist ja quasi die amerikanische Spezialität. Wenn also heute ein Messi nach Miami wechselt, dann hat das viel mit der WM 94 zu tun. Denn zwei Jahre später ging er dann auch schon die MLS, die Major League Soccer, an den Start. Ich weiß natürlich, dass der Fußball schon 15 Jahre früher den Versuch in Nordamerika Fuß zu fassen gewagt hat, mit alternden Stars wie Pelé und Beckenbauer. Aber das Strohfeuer des öffentlichen Interesses ist schnell erloschen. Mitte der 90er ist Fußball wieder hauptsächlich ein Sport, den Latinos in den Großstädten und Mädchen in der Highschool spielen. Und ja, bei dieser WM gibt es sie wieder. All die Witze über das Spiel, bei dem 90 Minuten lang nur sehr wenig passiert, und all die amerikanischen Zuschauer, die nicht so recht wissen, ob man einen Einwurf bejubeln soll. Durch die Boulevardisierung der Berichterstattung in den 90ern bekommen auch die Spielerfrauen bei der WM viel mehr Aufmerksamkeit als früher und mischen sich in die Freizeitgestaltung der Spieler ein. Thomas Helmer ist zum Beispiel bei einem Kurztrip mit Lolita zu den Niagarafällen dabei.
Bei einer WM hat man ja eigentlich auch andere Gedanken, auch wenn frei ist. Ne? Und da muss man nicht unbedingt eine Sightseeing-Tour machen.
Ja, aber wenn freier Nachmittag ist.
Ja, ja, das war akademisch. Das war jetzt nicht so, dass wir da ausgebüxt sind oder sonst irgendwas. Nein, das war schon offiziell. Aber trotzdem, ich habe dann festgestellt, bei mir während eines Turniers bin ich eher dann wirklich auf Fußball fokussiert und nicht auf Sehenswürdigkeiten oder auch irgendwelche, familiäre oder Frauenthemen.
Für die Nationalmannschaft sind das nur Randnotizen. Man will schließlich den Titel verteidigen. Thomas Helmer zum Beispiel ist, ähnlich wie Lothar, überzeugt, dass die Deutschen da eine starke Truppe nach Chicago geschickt haben.
Da hätten wir Weltmeister werden müssen. Das war die beste Mannschaft von den Einzelspielern, mit der ich jemals in meinem Leben zusammengespielt habe. Fangen mit Völler, Klinsmann, Riedle vorne schon mal an. Oh, habe ich schon mal. Also ich meine, so schon mal drei Top-Leute, oder? Mittelfeld hatte ich Möller, Hessler, Lothar damals noch. Ich glaube, Matthias war auch schon dabei. Sag mal. Also war auch nicht so schlecht, ne? Hatten wir hinten Cola, Buchwald, Berthold, Brehme, waren alle dabei. Ich glaube, Ulf Kirsten war auch schon dabei sogar, also als vierter Stürmer. Ich glaube, es gab auch während des Turniers keine bessere Mannschaft. Die Italiener und die Brasilianer, wenn wir uns an das Endspiel nehmen, die waren nicht besser. Wir hatten noch keine Mannschaft. Wir hatten immer drei Fraktionen und das hat nicht funktioniert. Dann das Theater mit den Frauen und. Also man muss mit allen anderen Sachen oder mit den Niagara-Fällen beschäftigt, aber nicht mit dem Spiel oder mit dem Turnier. Das war tragisch.
Die Spielerfrauen also. Wir haben einen wunderschönen TV-Beitrag zu Lolita Matthäus beim Shopping in Chicago gefunden. Mit bestem Gruß ans RTL-Archiv.
So, Lothare. Ich mag sehr gern bunte Sachen, zum Beispiel die Sachen von Versace. Ja, da ist ziemlich gut angezogen, immer ziemlich fein angezogen. Und ab und zu sage ich zu ihm, er soll mal Jeans anziehen auch, weil es passt super zu ihm. Und ich glaube, der hat keinen Stil, wo man sagen kann, der ist nur so angezogen. Der ist so schön gebaut, dass er alles tragen kann.
Lothar wird ja in der Öffentlichkeit immer als Macho dargestellt. Ist er wirklich der Macho?
Das verstehe ich überhaupt nicht, weil er ist überhaupt nicht Macho. Der ist überhaupt nicht Macho. Der hat einen starken Charakter, das ist sein Charakter, aber das hat nicht mit Macho zu tun.
Rein sportlich geht's ganz gut los mit dem 1:0-Sieg über Bolivien nach dem rockigen Grillabend mit den Scorpions und den Rum-Colas. In Gruppe C kriegt die Truppe es außerdem mit Spanien und Außenseiter Südkorea zu tun. Gegen Spanien holt die Nationalmannschaft in Chicago dank Jürgen Klinsmann einen 1:0 Rückstand auf und kommt zum Unentschieden.
Das 1:1 nach 90 Minuten schmeichelte der deutschen Mannschaft, auch wenn Jürgen Klinsmann, dem der Ausgleich 3 Minuten nach der Pause gelang, kurz vor Schluss nach einer Hässler-Flanke sogar den Siegtreffer hätte markieren können.
Dann besiegen Bertis Buben im dritten Spiel bei 50 Grad Hitze in Dallas Südkorea knapp mit 3:2 nach 3:0 zur Halbzeit. Klinsy trifft doppelt und kriegt beide Treffer von Icke Hässler aufgelegt, wie auch schon das Tor gegen Spanien. Klinsmann beendet das Turnier mit 5 Toren, Hässler mit 5 Vorlagen. Das Ergebnis gegen die damals international noch nicht hochgehandelten Südkoreaner wird als Blamage gewertet. Die größere Blamage ist allerdings die Affäre um den Stinkefinger, den Stefan Effenberg dem kritischen Publikum zeigt, das ihn von den Rängen verhöhnt. Zur Strafe muss er abreisen und steht damit in einer Reihe mit dem großen Querulanten Uli Stein, den 1986 Franz Beckenbauer nach Hause geschickt hat, weil der ihn einen Suppenkasper genannt hat. Wir haben zur Causa Stinkefinger aus dem RTL-Archiv einen Beitrag aus dem Mittagsmagazin Punkt 12 hervorgeholt, bei dem man einen guten Eindruck bekommt, wie sehr auch Berti Vogts bei diesem Turnier in der Schusslinie der Öffentlichkeit steht. Allein schon die Anmoderation von Milena Preradovic.
Gut abgelenkt, Berti Vogts. Keiner redet mehr über das angebliche Versagen der deutschen Nationalmannschaft. Keiner redet mehr über ihre möglichen taktischen Fehler. Und niemand redet mehr über mangelnde Autorität bei Berti Vogts. Nein, alle reden nur noch über ihr hartes Durchgreifen gegen den unflätigen Stefan Effenberg.
Die Entscheidung gegen Effenberg war für Kapitän Matthäus unverständlich, wie er ihn ganz oder gar nicht kritisch anmerkt.
Aber muss man sich von den eigenen Fans beleidigen lassen? Sollen wir uns als Spieler verhalten wie Mumien? Wieso hat der Fan recht, der Spieler aber nicht? Halte ich nicht erst einmal zu meinem Spieler und schütze ihn? Spreche ich nicht mit ihm? Lasse mir die Situation erklären und gebe ihm die Möglichkeit, seine Überreaktion zu entschuldigen?
Davon wollte Coach Berti Vogts allerdings überhaupt nichts wissen.
Ob ich jetzt 10.000 Mal Geldstrafe oder ein Ticket nach Hause, das ist überhaupt nicht das Thema. Das Thema Stefan Effenberg als Nationalspieler ist erledigt.
Auf Konfrontationskurs zum Bundestrainer Franz Beckenbauer, der Verständnis zeigt.
Eine Entschuldigung oder sonst was hätte man das aus der Welt schaffen können.
Franz Beckenbauer stärkt Berti auch nicht gerade den Rücken. Da ist er eher mit Lothar auf einer Linie. Man kann es ahnen, Lothar Matthäus ist während des Turniers weder mit der DFB-Führung um Egidius Braun besonders glücklich, noch mit Trainer Berti Vogts. Schon gar nicht mit diesen Alpha-Männchen wie Effenberg oder Sammer und auch nicht mit den überheblichen Allstars Völler und Brehme. Er schreibt in seiner Biografie, Vogts habe den Spielern eine zu lange Leine gelassen und die hätten das mit stundenlangen Golf-Sessions ausgenutzt und nicht mit Leistung zurückgezahlt. Die Hierarchie im Team stimme nicht, denn Vogts stärke ihm nicht den Rücken. Deshalb folgten ihm auch die Teamkameraden nicht. Fürs Achtelfinale reicht es bekanntermaßen trotzdem.
Matthäus, gut gespielt auf Völler, das wär's, nur die Völler, Tor!
Matthäus spitzelt den Ball auf Völler und Rudi Völler, ausgerechnet Völler mit dem Böller zum 1:0.
Im Achtelfinale schlägt die Stunde des 34-jährigen Allstars Rudi Völler bei seinem letzten Turnier. Er schnürt einen Doppelpack zum 3-2 gegen Belgien um Enzo Schifo und Frenkie van der Elst. Jürgen Klinsmann steuert auch ein Tor bei und hat Chancen für viele mehr. Er scheitert aber wiederholt an Belgiens Keeper Michel Prudhomme. Und im Viertelfinale ist dann auch schon Schluss. Bulgarien mit Superstar-Stürmer Christos Deutschkow und HSV-Legionär Jordan Lechkov dreht das Spiel, nachdem Deutschland mit 1:0 in Führung gegangen war. Natürlich per Elfmeter. Powered by Lothar.
Der herrliche Freistoß von Stoichkov in der 76. Minute und der sehenswerte Flugkopfball von Lechkov 3 Minuten später. Ein Doppelschlag, von dem sich der Titelverteidiger nicht wieder erholte.
Ich weiß noch, wie der arme Icke Hässler mit seinen 1,66 da ins Kopfballduell gegen den 20 cm größeren Lechkov gehen muss und natürlich keine Chance hat. Egal, woran es im Endeffekt gelegen hat, mit dem Viertelfinal aus bei der WM 94 bekommt Lothars Karriereverlauf die nächste Delle. Das war doch so eine stark besetzte Nationalmannschaft, da können wir auch 30 Jahre später nur mit den Ohren schlackern. Es war Lothars große Chance, den WM-Titel zu verteidigen und sich unsterblich zu machen, den Rang über Kaiser Franz zu erreichen. Gott Kaiser Lothar. Hier in den USA sollte er gekrönt werden. Weniger tragisch, dafür umso peinlicher geht's in die neue Saison. Denn nur einen Monat später blamieren sich Lothar und der FC Bayern so dermaßen, dass wir auch Jahrzehnte später noch drüber reden. Und zwar in der ersten Runde des DFB-Pokals, als es ausgerechnet in der alten fränkischen Heimat gegen die Amateure des TSV Vestenbergskreuth zum Supergau kommt. So hat er sich den Abstecher ins Fränkische bestimmt nicht vorgestellt. Und es ist nicht so, dass da eine B11 mit lauter U23-Spielern am Start ist. Lothar spielt, Jean-Pierre Papin, Didi Hamann, Mehmet Scholl, Thomas Helmer, Jorginho und so weiter. Doch Bayern verliert mit 0:1 gegen Vestenbergskreuth. Die Häme ist national. Ein sichtlich enttäuschter Lothar steht danach Dieter Kürten Rede und Antwort.
Lothar, was ist denn los bei euch?
Ja, wenn sowas geht, sind wir nicht da. Es war in der letzten Saison totalweise so, hat man beinahe die Meisterschaft verspielt. Und heute haben wir ganz sicher Vestenbergskreuth nicht unterschätzt. Sie haben einen hervorragenden Saisonstart hingelegt. Wir haben gut gearbeitet, viele Spiele gehabt, gute Resultate erzielt, gegen Barcelona 3:0 gewonnen, aber das zählt im Pokal nicht. Und das Gesetz hat sich mal bewahrheitet heute wieder, dass es im Pokal immer wieder Überraschungen gibt. Gestern unsere Amateure gegen Bremen, heute Vestenbergskreuth gegen uns.
Ihr seid der große Meisterschaftsfavorit für die neue Saison. So auch?
Wenn man so spielt wie heute, hat man ganz sicher keine Chance, deutscher Meister zu werden.
Lothar, der Prophet, behält recht. Vielleicht wäre aber auch alles ganz anders gelaufen, hätte er sich nicht im Januar 1995 die Achillessehne gerissen. Bei einem Freundschaftsspiel auf der Bielefelder Alm. Also dort, wo er sein erstes Spiel für Bayern gemacht hat. Bäm, Rückrunde gelaufen. Thomas Helmer stand daneben, als es passierte.
Ich hab's gehört, das ist so ein Knall, ne? Du guckst aber irgendwo auf die Tribüne und denkst, da ist irgendwas oder ist irgendwo auch anders passiert. Und dann habe ich Lothar nur gesehen und kannst ja nicht mehr auftreten, dann auch nichts mehr. Und dann,
Schade, denn gerade erst ist doch Giovanni Trapattoni auf Lothars Empfehlung hin zur Saison 94-95 Trainer bei den Bayern geworden und hat sich gerade erst mit dessen Hilfe mit München und der Mannschaft arrangiert. Doch Lothar ist ab der Winterpause raus und hockt bei der Reha. Er spielt nur 16 Mal und die Saison endet auf Platz 6 hinter Ex-Club Gladbach. Konsequenz? Trapattoni muss seinen Hut nehmen. Arrivederci, Mister.
Wir kommen zum Sport. Ja, ich würde ja fast sagen, es hat was mit Fußball zu tun, aber auch doch nur am Rande.
Ja, es hat auch mit Fußball zu tun. Aber auch Fußballer sind ganz normale Menschen und das darüber sprechen wir auch heute. Sportlich geht es für Lothar Matthäus gerade wieder bergauf. Vor 10 Tagen feierte er nach langer Verletzungspause ja sein Comeback beim FC Bayern. Privat steht er wieder vor dem Ende. Der Rekordnationalspieler und seine zweite Ehefrau Lolita Morena haben sich getrennt.
Wie Lothar in seiner Biografie diesen Tag beschreibt, als sie ihn verlässt, da kann man schon mal mitfühlen. Oder, sagen wir es deutlich, wer da nicht mit Lothar leidet, der hat kein Herz. Er kommt von einem PR-Termin aus Frankfurt nach Hause.
Als ich am Abend an den Starnberger See zurückkehrte, war alles anders. Das Haus leer. Keine Lolita, kein Loris, keine Hunde. Nichts. Ein totes Haus. Ich war schockiert. Kein Zettel, keine Nachricht, keine Erklärung. Als ich feststellte, dass alle persönlichen Sachen Lolitas verschwunden waren, war mir klar, was hier passiert sein musste. Ich war völlig unvorbereitet verlassen worden.
Lolita Morena, die in Deutschland nie wirklich Fuß gefasst hat, vor allem nachdem ihre TV-Show nach ein paar Folgen abgesetzt wird, macht sich ohne Warnung auf den Weg zurück in die Schweiz. Lothar beschreibt, wie er völlig fassungslos reagiert und sich ins Auto setzt, um sich vor der Grenze abzufangen. Man möchte sich gar nicht vorstellen, wie viele Tempolimits er dabei überschritten hat und wie viele Verkehrsregeln gebrochen, wie oft er bei Tempo 200 zu dicht aufgefahren ist oder die Lichthupe betätigt hat. Lolita hat allerdings 5 Stunden Vorsprung und so muss der Verlassene umkehren und einsehen, dass sie gegangen ist. Wir stecken ja alle nicht drin, daher müssen wir Lothar einfach mal glauben, dass er total überrascht ist und dass Lolita ihm gegenüber nicht vernünftig kommuniziert hat, wie es um ihr Seelenleben bestellt ist. Er ist halt einfach auch mal 250 Tage im Jahr als Fußballer unterwegs. Als Nachfolger von Trapp haben die Bayern-Vorstände keinen geringeren als Otto Rehhagel geholt, der sich vorher 14 Jahre lang bei Werder Bremen Legendenstatus erarbeitet hat. Der Ruhrpott-Junge, der aus dem hanseatischen Norden nach München kommt, hat allerdings von Tag 1 an Probleme, sich im schwülen Mirsa-Mir-Klima einzugewöhnen und eckt immer wieder an. Auch im Sturm gibt es durchschlagende Veränderungen. Jürgen Klinsmann hatte zeitgleich mit Lothar Inter verlassen. Er lebte eine durchwachsene Zeit in Monaco und wurde bei den Spurs in der Premier League zur Legende. Nun zieht es ihn auch nach München. Mit Erfolg. Schon in seiner ersten Saison schießt Klinsmann 16 Tore. Auch abseits des Platzes scheint der blonde Sunnyboy sehr aktiv. Intrigiert laut Lothar Matthäus zusammen mit Thomas Helmer gegen ihn in der DFB-Elf und wohl auch gegen Rehhagel bei den Bayern. Konsequenz? Ende April, kurz vor Saisonende, muss Rehhagel gehen, obwohl er das Team ins Finale des UEFA-Pokals geführt hat. Deus ex Beckenbauer steht der Kaiser wieder an der Seitenlinie und holt den UEFA-Pokal. Thomas Helmer tut es im Nachhinein leid, wie die Mannschaft damals mit Rehhagel umgesprungen ist.
Das war total ätzend mit Otto Rehhagel. Also im Nachhinein, ich habe mich auch bei ihm entschuldigt, weil ich auch dazu gehört. Wir haben einfach schlecht gespielt in der Liga. Und wir haben es auf ihn geschoben. Ne? Und das lag an uns, das lag im Nachhinein. Und dann gab es wirklich eine große Runde, wo wir zusammen saßen. Ich glaube, Jürgen war dabei, Olli Kahn, Lothar und ich. Damals, wie gesagt, Franz, Kalle, Uli alle und Otto halt auch. Und dann haben wir über ihn entschieden sozusagen. Und wir Spieler haben gesagt, das geht nicht mehr. Ey, würde ich nie wieder machen. Einer der größten Fehler, also was sowas angeht. Stimmt mir gar nicht zu. Ne? Also nur weil ich habe ja auch schlecht gespielt. Also, aber das war, haben wir in der Situation nicht erkannt und dann nimmt das eine Dynamik an, die du dann selbst auch nicht mehr richtig erkennst. Und dann hat er nur gesagt, dann muss ich halt gehen. Und menschlich muss ich sagen, ich habe immer überlegt, warum die Spieler von Werder so auf ihn schwören, bis heute. Aber ich habe das dann verstanden, weil er hat mir auch dann in ein, zwei Situationen gegenüber dem Verein, gegenüber Uli oder Kalle, ja vor allen Dingen Uli auch, mit dem ich ab und zu mal echt heiße Diskussionen hatte, hat er mir immer geholfen. Stand immer auf der Seite des Spielers. Hat sie immer dazwischen gehört. Uli, lassen Sie meinen Spieler in Ruhe. Stand in der Kabine mal zwischen uns. Ne? Also sensationell. Ne? Und deswegen, da habe ich mich später mal bei ihm entschuldigt. Das war echt nicht gut.
Vielleicht kann Mehmet Scholl sich noch erinnern, wie das damals im Intrigantenstadel von München so lief und wie sich das auch aufs Nationalteam auswirkte.
Ist interessant, dass ich vor 3 Tagen im Biergarten zufällig Didi Hamann getroffen habe. Der war übrigens in dieser Mannschaft auch mit dabei. Er hat zu mir gesagt, es ist eigentlich, wie ich es auch sage, es ist ein Rätsel, wie wir als zerstrittener Haufen, wirklich total zersplitterter Haufen, den UEFA Cup gewinnen konnten. Das war eigentlich nicht möglich. Also Didi Hamann hat während der Saison beschlossen, so schnell wie möglich den Verein zu verlassen, weil wirklich wir waren in alle Richtungen zersplittert. Und da hat dann, es wurde die Gunst der Stunde genutzt, nicht seine Leistung in Frage zu stellen, aber ihn quasi schon jetzt mal an dem Denkmal mal zu rütteln oder zu kratzen, ja. Und Lothar ist nicht mit zur EM 96, weil sich da ein Haufen gefunden hatte,
Gab es irgendwie Hauptverantwortliche, dass er 96 nicht mitgefahren ist? Also weil Berti Funks hat ja dann irgendwann gesagt, so der Star ist die Mannschaft. Aber hatten Klinsy und Thomas Helmer irgendwas damit zu tun, dass Lothar nicht mitgefahren ist?
Ich weiß, worauf du anspielst. Also ganz ehrlich, ich war da mit ganz anderen Sachen, privaten Sachen beschäftigt. Ich glaube, du willst auf ein Schreiben der Mannschaft hinaus, auf eine Petition sozusagen. Die gab es angeblich. Und ich glaube auch, dass ich in meiner jugendlichen Naivität, oder ich war ja mit anderen Dingen beschäftigt, da auch mit unterschrieben habe, aber nicht mit bösem Hintergedanken, sondern es haben alle gemerkt, okay, das funktioniert eigentlich alles. Und wir wissen, wir würden uns mit Lothar quasi in dieses Gebilde, das zusammengewachsen ist, eine wahnsinnig starke Persönlichkeit mit ganz viel Einfluss mit reinholen. Und von wer der Initiator war, kann ich mir denken, aber wissen tue ich es nicht.
Wissen tun wir es auch nicht. Aber hören wir doch einfach mal, was Jürgen Klinsmann dazu zu sagen hatte. Und natürlich der Bundestrainer selbst.
Aufgrund dessen, dass beim FC Bayern während der Saison ohnehin schon viel, viel Unruhe da war, immer wieder versucht rüberzustehen und zu sagen, nee, komm, das ist es nicht wert, auf sowas zu antworten. Und auch mit Absprachen mit Franz Beckenbauer nie darauf reagiert, weil sie mich darum gebeten haben. Jetzt ist aber praktisch dieses Problem über mehrere Male auch in die Nationalmannschaft hineingetragen worden und hat irgendwo auch unsere Gemeinschaft gefährdet. Und deswegen kam jetzt auch eine klare Reaktion von Seiten des Deutschen Fußballbundes aus.
Lothar hat jegliche Basis verloren zur Mannschaft und es würde überhaupt keine Zusammenarbeit mehr geben. Das gilt nicht für die EM, sondern auch wird es kein Comeback mehr nach der EM geben für Lothar Matthäus. Und der Präsident ist darüber informiert.
Ihr seht, wir befinden uns schon mittendrin in einer fußballhistorischen Schlammschlacht, zusätzlich befeuert durch die Presse. Was läge da näher, als gleich mal ein ganzes Buch voller Feuer rauszuhauen, dachten sich die Kollegen von der Bild und überredeten Lothar dazu, die Saison 96-97 in der Rückschau zu kommentieren. Und dieses Tagebuch, das schauen wir uns in der kommenden Folge mal ganz genau an. In diesem Sinne, haben wir wieder was gelernt. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören. Nächstes Mal bei 11 Leben, die Welt von Lothar Matthäus.
Es ging mit Lothar und Jürgen einfach dann nicht mehr. Ich sag, Franz, ich muss mal mit dir reden. Und er hat dann gesagt, du, die beiden, die kommen einfach nicht miteinander klar. Das macht die Mannschaft kaputt.
Da waren recht viele Köpfe, die da aufeinander geprallt sind, womit wir Luftikusse wenig mit zu tun hatten.
Der Lothar gratuliert mir zu meinem Geburtstag und schreit mich dann an, was ich für einen Scheiß geschrieben habe. Das darf es nicht geben.
Diese Inszenierung dieses Dauerkonflikts und dauernd jeder sagt über irgendjemand anders etwas, es wurde wirklich so zu einer Art Soap.
Elf Leben, die Welt von Lothar Matthäus ist eine Produktion der WakeWord Studios im Auftrag von RTL Plus. Host Markus Kafka. Buch Jörg Groß-Kraumbach. Regie Bernie Meyer. Redaktion Stefan Rommel, Bernie Meyer, Tim Pomarenke und Markus Kafka. Beratung Storytelling Tim Pomarenke. Sounddesign Fabian Scheffler. Sprecher Josefine Arleit und Jörg Groß-Kraumbach. Projektmanagement Josefine Arleit. Redaktionsleitung RTL Silvana Katzer. Executive Producer WakeWord Ruben Schulze-Fröhlich. Executive Producer RTL Andrea Zuska und Christian Schalt.
Du möchtest weiterhören? Kein Problem. Auf RTL Plus gibt es bereits jetzt weitere Folgen. Alles komplett kostenlos. Viel Spaß!